Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Haben wir ja schon festgestellt. Ich bin Dennis Grischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bin wieder hier mit meiner Kollegin
Stella Löfnig von SL Make-up and Hair. Hallo.
Hi Stella, na, wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Sonne scheint, Gemüt ist gut.
Super, Sonne hilft auf jeden Fall, oder?
Ja, ja.
Obwohl total. Es arschkalt ist, oder? Ist dir auch schon aufgefallen?
Ja, wir hatten diese schönen 18-Grad-Tage. Und jetzt ist es zwischendurch grau gewesen, aber wenigstens ist es wieder sonnig, aber noch kalt. Und als nächstes wird es dann sonnig und warm, hoffe ich.
Ja, das wäre natürlich mega cool. Wird Zeit, ja, wird Zeit. Ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. So, ja. Worüber reden wir heute? Ich glaube, heute können wir sagen, wir reden über was die Leute, also die Hochzeitspaare, das ganze Leben über begleiten wird. Stimmst du mir dazu?
Das hast du sehr schön gesagt, ja.
Oder?
Das stimmt, ja. Wahnsinn. Total. Hast du dir das vorher ausgedacht oder kam das spontan?
Nee, das kommt spontan. Also manchmal habe ich so meine lichten Momente. Genau. Und da wir beide ja aber nicht so viel Ahnung davon haben, wahrscheinlich, haben wir uns heute eine Expertin eingeladen zu dem Thema.
Ja, sehr cool. Stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin Goldschmiedin und ich bin die Inhaberin von der Goldschmiede Schmuckgefährten. Und ja, wir fertigen individuellen Schmuck auf Kundenwunsch und natürlich auch Trauringe und Verlobungsringe.
Ja, mega. Okay. Ich finde dieses Handwerk ja unfassbar spannend, ehrlich gesagt. Also, was man halt nicht weiß, ich bin ein absoluter Schmuckfan. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und sieht, wie das so handwerklich praktisch gestaltet wird und was man da alles so machen kann und so, ich finde es unfassbar interessant.
Ich auch. Ja, ich glaube, ne? Schmuckschmieden wäre auch was, was ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, wenn ich jetzt nicht Hair and Make-up affin wäre, wo in welche Richtung ich noch gegangen wäre. Also ich mag das Handwerkliche verbunden mit dem Künstlerischen halt sehr. Und ich finde, das findet sich da halt auch extrem wieder.
Ja, das haben wir vorhin schon soweit im Vorgespräch schon
soweit ich weiß.
Ja.
Genau.
Das ist tatsächlich, höre ich das ganz oft, ja. Das ist so, dass sich das viele vorstellen könnten und
ja, ich glaube tatsächlich, aber cool. Ist wie bei allen Sachen, man hat immer so eine gewisse Romantik in dieser Vorstellung, dass man halt denkt, oh ja, und dann kann man so seine Kreativen und dann kann man ja sich das schmieden und das, weil das ja so toll ist. Aber tatsächlich, was wir alle nicht vergessen dürfen, wenn man halt ein Geschäft führt, dann ist leider auch die betriebswirtschaftliche Komponente ziemlich groß. Ja. Und da muss man natürlich halt sich auch kümmern und dann beißt man der Kreativität an der Stelle leider immer ein Stück ab.
Ja, voll. Das ist ja bei uns beiden nicht anders, aber auch total. Bei Leuten, die irgendwie Modedesigner sind oder sowas. Da steckt ja 90% stecken da Dinge drin, die gar nicht mit der schönen Designseite zu tun haben, ne?
Ja,
sondern
auf jeden
einfach
Fall.
Cold Hard Facts.
Cold
und
hard
Business fact. Und Marketing und Einkäufe und sowas alles. Tja, genau. So ist es. Egal.
Gut, aber ich würd sagen, wir schwenken direkt zum Thema über. Und zwar geht's heute um die Trauringe. Das ist natürlich was super Wichtiges, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die hat man sein ganzes Leben lang optimalerweise am Finger, ja, oder zumindest einen davon. Und ich glaube, Elisabeth ist einer der Gäste, die wir in dem Podcast haben, die sich am besten vorbereitet haben. Also sie hat unfassbar, jetzt lege ich die Latte ziemlich hoch.
Ja.
Sie hat sich hier mega vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Was ist so, würdest du sagen, Elisabeth, der erste Punkt, den man sich überlegen müsste, wenn man in dieses Thema geht?
Ja, also ich denke, die erste Frage, mit der ich mich beschäftigen würde, ist, will ich zu einem Goldschmied gehen, will ich zu einem Juwelier gehen oder kaufe ich die Dinger einfach im Internet, ne?
Ja, krass. Jetzt hast du schon was gesagt, da würde ich direkt mal reingrätschen. Du hast gesagt, soll ich zum Goldschmied gehen oder zum Juwelier? Das ist was Unterschiedliches, ja?
Genau, also rein fachlich ist der Unterschied, um es mal auf den Punkt zu bringen, der Goldschmied fertigt an, in der Regel die gesamte Ware, der gesamte Schmuck, den er anbietet, wird vor Ort in der eigenen Werkstatt angefertigt und der Juwelier kauft fertige Ware ein und verkauft die weiter. So, es gibt immer mal wieder Juweliere mit eigener Goldschmiedewerkstatt. Darauf kann man auch dann achten, ja.
Mhm.
Genau.
Okay, cool. Also du hast gesagt, entweder Goldschmied oder Juwelier oder doch im Internet. Wo würdest du da abgrenzen? Was würdest du sagen?
Also wovon ich natürlich abraten würde, muss ich jetzt mal so sagen, ist im Internet zu kaufen, weil ganz klar, man möchte die Ringe irgendwie sein Leben lang tragen und da gehört dann doch einiges an Beratung dazu. Fängt dann irgendwie natürlich mit den Metallen und deren Eigenschaften an. Ich kann ja schon mal so viel verraten, wenn ich jetzt mir Edelstahlringe kaufe im Internet, weil ich die so hübsch finde, dann kann ich die nach 3, 4, 5 Jahren in den Schrank legen, ja, weil man die nicht ändern kann. Man kann die Ringgröße nicht anpassen.
Okay.
Aber da gehen wir nachher nochmal voll drauf ein. Also von daher, Internet ist wahrscheinlich eher nicht so die gute Idee. Ein weiterer Unterschied, Goldschmied und Juwelier. Der Juwelier hat wahrscheinlich eine mega große Auswahl da. Das heißt, der hat verschiedene traurigen Anbieter. Und dann gibt es jedes Modell in 1000 verschiedenen Farben und Größen und mit Stein, ohne Stein und so weiter. Das kann ganz cool sein. Wenn der Juwelier auch das entsprechende Fachwissen und Hintergrundwissen mit dazu vermittelt und euch gut leitet durch das Gespräch sozusagen. Ansonsten kann diese riesige Auswahl natürlich auch total, ich sage jetzt mal, verwirren oder einfach nur dazu führen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich will. Ja, oder am Ende einfach nur kaufe, weil ich es ja, weil ich jetzt nur aufs Design gehe zum Beispiel, ja. Und da spielen auch noch andere Komponenten rein, als jetzt nur das reine Aussehen.
Ja, total.
Ja.
Okay, mich triggert ja dieser Punkt ganz besonders, wo man halt sagt, so individuelles Design. Also es wäre für mich jetzt persönlich, keine Ahnung, wo es herkommt, vielleicht auch, weil ich so ein bisschen kreativen Beruf habe, aber für mich wäre super interessant, halt nicht was von der Stange zu haben, sondern wirklich was, wo ich sage, okay, das ist jetzt super individuell und ich glaube, da muss man halt zum Goldschmied gehen.
Genau. Also das ist jetzt der Punkt, der für mich irgendwie so, das vergisst man gerne mal so als Fachmensch. Ganz individuell gibt es das dann irgendwie beim Goldschmied, zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse. Genau, und halt eben ein Einzelstück, ne?
Ja, genau. Ist auch was Besonderes.
Was dann eben wirklich noch auch eine Geschichte erzählt und begleitet, wie ihr vorhin schon gesagt habt.
Wenn man so ein ganz unkreativer Mensch ist, der irgendwie gar keinen Plan hat, aber trotzdem was Individuelles möchte, dann beinhaltet der Prozess wahrscheinlich bei dir auch, dass du die Leute so ein bisschen ausfühlst und dass ihr das zusammen designt und erarbeitet, oder wie läuft das dann?
Ganz genau, das ist eine gute Frage. Also hier ist es echt auch die Beratungskompetenz, sage ich das jetzt mal. Bei uns ist es so, wir fangen immer an, uns überhaupt erstmal was anzugucken und probieren mal so ein paar Ringe auf. Und darüber im Gespräch ergibt sich dann so alles Weitere. Ja, also es sind erstmal so die Basics, die man sich anguckt. Und dann geht's nachher an die Gestaltung und da führe ich natürlich durch diese ganzen vielen Möglichkeiten, die es gibt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir gleich nochmal auch auf die Überlegungen kommen, die man sich vielleicht vor so einem Gespräch schon machen kann, dann ist das auch völlig ausreichend. Also man braucht noch gar nicht das Mega-Design im Kopf haben. Ne?
Okay. Das ist gut zu wissen, weil ich glaube, das kann schnell überfordernd sein. Aber wenn man da jemanden hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, dann ist es schon ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, sogar jemand wie ich, also ich habe einen sehr speziellen Schmuckgeschmack zum Beispiel. Ich mag sehr feine und zarte Sachen. Ich mag keine großen Steine und Ornamente und sonst was. Aber selbst ich glaube, würde erstmal erschlagen sein von so einer riesen Auswahl oder von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Und dann ist es doch ein gutes Gefühl, wenn man reingeht in die Schmiede und weiß, dass man so ein bisschen geleitet wird, ne?
Ja. Und wichtig ist natürlich auch, wenn du jetzt gerade das angesprochen hast mit dem speziellen individuellen Geschmack. Klar, man schaut vorher natürlich im Internet sich einfach den Auftritt an von der Goldschmiede, guckt sich den Stil schon mal an und achtet natürlich drauf, passt es zu mir. So kann ich mir das überhaupt vorstellen, weil manch ein Goldschmied hat natürlich auch einen Stil, der irgendwie dann gar nicht hinhauen würde. Das ist klar, aber das macht man ja auch bei dem Hochzeitskleid oder bei allen anderen Sachen, guckt man ja vorher, ob das man sich das vorstellen kann. Und
genau,
dann
also anhand des genau. Portfolios und des ja. Auftritts ja. Schafft man sich praktisch ein Bild, ob das zu einem passen könnte, ja.
Ja, ja.
Mhm. Ja, mega. Und was ich noch als Punkt super relevant finde, das steht tatsächlich auf deinem Zettel, Elisabeth, man unterstützt auch lokale Geschäfte, wenn man zum Goldschmied geht, um die Ecke und geht dann so eine, ja, mehr oder weniger so eine Art Lebenspartnerschaft auch mit dem Goldschmied ein, weil mit dem entwickelt man eben dieses Schmuckstück und der betreut es dann auch dein Leben lang einfach. Ne? Man kann es immer wieder aufarbeiten lassen, man kann es anpassen lassen, ändern lassen und so. Ich finde das irgendwie ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Total, ja, ne? Auf jeden Fall.
Okay. Nice, dann haben wir da schon mal den Unterschied so ein bisschen. Ja. Was denkst du so zeitlich? Wir reden ja auch immer viel über Planung und wann man halt anfängt generell mit dem ganzen nach Location gucken, nach Dienstleistern gucken und so weiter. Was würdest du sagen bei Trauringen? Wann sollte man da so ein bisschen anfangen zu suchen?
Ja, da würde ich mich fragen, wie groß wird meine Hochzeit werden? Mhm. Also wenn ich eine Hochzeit plane, die zum Beispiel 150 Personen hat sozusagen, dann ist ja dieses ganze Volumen, also die ganzen Vorbereitungen, die ich treffen muss, das ist ja alles sehr, sehr groß und sehr, sehr viel. Das heißt, da würde ich tendenziell auch früher anfangen. Mhm. Also ein halbes Jahr vorher oder vielleicht sogar ein Dreivierteljahr vorher. Wenn ich nur eine kleine Hochzeit plane, also 20 Leute oder auch bis 50 Personen vielleicht, und ich das auch alles gut überblicken kann, alles das Gefühl habe, ich habe die Organisation ganz gut im Griff, dann reichen sicherlich 3 Monate. Also klar, in jedem Falle einfach mal anrufen bei dem Goldschmied oder Juwelier und nachhorchen, wie es momentan so aussieht. Es kommt auch immer natürlich auf den Zeitpunkt der Hochzeit an. Wenn ich im Winter heirate, wird es was anderes sein als nachher im Hochsommer von den Zeiten her. Einfach mal anrufen, fragen und dann weiß ich das, dann kann ich das in meine To-Do-Liste eintragen. Ja, genau.
Okay. Mhm. Also du meinst cool. jetzt insbesondere mit großer und kleiner Hochzeit, weil man dann bei einer großen Hochzeit so viel auf dem Teller hat, ja. wo man darauf achten muss, dass man halt ja. dann eventuell nicht nochmal den Termin schafft, nochmal nochmal Anprobe zu machen
Ganz
oder
genau.
das Vormodell abzunehmen oder wie auch immer und so.
Richtig.
Ah, ja, okay, verstehe. Mhm. Es geht da also eher um den Stressfaktor und um die Planbarkeit von Terminen und so, ne?
Ganz genau, ja.
Super. Okay, verstehe. Finde ich mega als Input, weil Stella und ich ja immer ganz viel darüber reden, dass man möglichst wenig Stress, also sowohl in der Planung haben sollte, wie auch am Hochzeitstag, dass man sich davon so ein bisschen befreien muss, weil sonst macht es irgendwann alles gar keinen Spaß mehr, wenn man einfach nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen Terminen und mit den.
Und es hört sich so an, dass du praktisch eine ähnliche Antwort gibst wie viele Dienstleister. Man kann Glück haben und es kann alles gut laufen, wenn man sich sehr kurzfristig meldet. Aber je länger Zeit man einplant und je mehr Zeit man auch für die Kommunikation mit dem Dienstleister oder eben in diesem Fall mit dem Schmied oder der Schmiedin einplant und auch sich selber fürs Überlegen und fürs Brainstormen und so gibt, desto entspannter ist das halt alles.
Richtig. Also ich lasse mir auch immer so ein bisschen einen Zeitpuffer in meiner gesamten Planung für spontane Brautpaare, die zum Beispiel dann irgendwie anrufen und sagen, wir heiraten schon in 2 Wochen, ist da noch was möglich? Dann können wir das, dann können wir das meistens wirklich möglich machen.
Echt,
ja? Tatsächlich.
Nur das ist krass.
Weil ich das einfach schon so versuche auch, ich kann mir das ja so anordnen von den Aufträgen, wie ich das wie das gut ist. Und von daher, ein Anruf lohnt immer. Ja.
Und kommt das häufig vor? Einfach mal so Interessensfrage?
Das kommt, ich denke, öfter vor, als man es so vermutet. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass häufig die Winterhochzeiten, dass da kürzere Planungsabstände sind sozusagen.
Ja.
Ja. Und oft sind es Paare, die mir dann erzählen, wir wollten eigentlich gar keine Ringe. Und jetzt haben wir aber dann gedacht, ach, das wäre doch ganz schön. Also ist immer ganz süß. Und deswegen ist da meistens dann doch nicht mehr ganz so viel Zeit da.
Das finde ich super interessant. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ob man auch einfach heiraten kann ohne Ringe. Mhm. Das finde ich ganz, keine Ahnung, das kam für mich noch nie in Frage.
Ja, stimmt.
Habe ich noch nie.
Ja. Wird wohl erlaubt sein, ne?
Ja. Ja. Ja, nee, ich finde es halt so, naja, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch Schmuck mag. Also für mich wäre es so nicht vorstellbar. Für mich ist so auch eine Rechtfertigung, einfach einen Ring zu tragen.
Ich finde, das ist schon eins der Elemente von so einer Hochzeit, das es auch schon immer gibt, in unserem Bewusstsein zumindest. Keine Ahnung, wie jetzt die genaue Geschichte von Trauringen über die letzten Jahrtausende ist, aber so in unserem Bewusstsein ist das ja auf jeden Fall der eine Teil, der safe zu einer Hochzeit gehört, im Gegensatz zu Sachen wie Hair and Make-up oder üppiges Blumengesteck oder 150 Leute bei der Hochzeit. Das sind ja alles Sachen, die sich über die Zeit erst so entwickelt haben und jetzt zu einer Hochzeit gehören oder zumindest häufig genutzt werden. Aber Ringe waren für mich immer so ein ganz klarer Bestandteil. Da musste ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja,
und dass dann Leute in Betracht ziehen, keine Ringe zu haben, also ist ja nicht schlimm, kann ja jeder machen, wie er mag. Wenn man einfach keinen Schmuck mag, hat es vielleicht auch keinen Sinn, Ringe zu kaufen, wenn man die eh nicht trägt. Aber irgendwie gehörte das für mich immer so als richtig fester, unabdingbarer Bestandteil dazu.
Ja.
Interessant, ja, cool.
Ja, also für mich auf jeden Fall auch, klar. Vor allem ist es ja auch, also das verbindende Element, man tauscht die Ringe und geht irgendwie diesen Bund der Ehe zusammen ein und hat eben auch dieses Symbol, was man dann immer bei sich trägt. Und gerade da ist es halt dann auch echt enorm wichtig, da sprechen wir dann auch gleich nochmal drüber, dass die natürlich perfekt passen und dass die super angenehm zu tragen sind und so weiter. Und dass man dann auch Spaß dran hat und die nicht irgendwann womöglich in den Schrank legt, weil er unbequem geworden ist oder so, ne? Also, genau.
Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der hat seinen Ring irgendwie quasi fast nie getragen. Mhm. Immer nur, wenn meine Mom gesagt hat, so, jetzt mach doch mal wieder den Ring um, mach doch mal, jetzt ist doch Wochenende. Weil der hat auch mit den Händen gearbeitet und für ihn war es jetzt immer eher umständlich. Für mich wäre das so, der Ring begleitet mich jeden Tag, ist mir egal, ob ich mit den Händen arbeite, ich lasse den einfach dran, es sei denn irgendwie, es behindert mich ganz doll bei der Arbeit oder so. Aber da sprechen wir vielleicht nochmal drüber, was man machen kann beim Ring, dass das halt nicht störend ist.
Ja.
Und wenn der dann irgendwann eben kaputt ist oder eben nicht mehr schön aussieht, dann kann man den ja immer mal wieder aufarbeiten lassen. Das ist ja eigentlich gar kein Problem.
Ganz genau.
Gibt's Leute, die sich statt einem Ring irgendwie passende Ohrringe oder eine passende Kette oder ein passendes Armband oder sowas schmieden lassen?
Gibt es, aber eigentlich super selten, muss ich sagen.
Ja.
Ich glaube,
okay, also wenn Schmuck, dann Ringe, ja?
Ja. Also so in den letzten Jahren waren es vielleicht 3 Paare oder so, die danach gefragt haben. Häufig ist halt der springende Punkt, dass der Mann sagt, ich will eigentlich gar keinen Ring tragen, weil ich eben Angst habe, dass ich ihn nicht trage.
Okay.
Und da kann ich aber immer ganz gut, ich will jetzt nicht Überzeugungsarbeit leisten sagen, aber es ist dann einfach, glaube ich, auch die Herangehensweise und wie ich so ans Thema die Paare dann irgendwie heranführe und erkläre, was diese Tragbarkeit ausmacht und so weiter und so fort. Also das ist häufig der springende Punkt.
Also ich muss mal sagen, ich finde, das weiß nicht, ob es jetzt komisch klingt oder so, aber ich finde, wenn Männer, also ja auch viele Freunde von mir haben ja schon geheiratet und so, und wenn die dann so ankommen und ich sehe so den Ehering an der Hand, ich finde es mega männlich. Irgendwie, ich finde es total cool, weil es nach außen auch diese Verbundenheit zeigt und dieses Verantwortungsbewusstsein und so. Ich finde es richtig, also auch männlich, ja, über das Wort kann man sich jetzt auch streiten, aber weil Männer ja oftmals Angst haben davor, so mit Schmuck und ich bin doch aber ein Kerl und so, wisst ihr, wie das immer ist. Wenn man jetzt sagen will, dass männlich was Gutes ist, ist nochmal eine ganz andere Debatte. Ja. Aber ich finde es.
Grundsatzdiskussion können wir jetzt anfangen.
Ja, lieber nicht.
Das ist nee, lieber nicht. Richtige Zeit. Aber da reg ich mich auf.
Sagen wir mal so. Ich find's mega ansprechend, sagen wir mal so, wenn ich einen Mann mit einem Ehering sehe, ich finde das total cool. Mhm. Also für mich ist das nicht irgendwie was ich komisch finde, sondern ich find's total toll, weil es was ausstrahlt, irgendwie so eine was Solides im Leben und so. Also ja, gut. Mhm. My two cents.
Interessant.
Gut, aber gehen wir mal weiter einfach im Text, würde ich sagen. Du bist ja Goldschmiedin. Deswegen würde ich sagen, du kannst uns in dem Bereich dementsprechend auch am besten Infos geben.
Ja.
Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt bei dir Ringe machen, ja? Wir wissen eigentlich noch gar nichts. Ja, wir wissen nur, wir wollen jetzt Eheringe haben oder Trauringe und dann rufen wir dich einfach mal an und sagen dann, lass uns doch mal zu einem ersten Termin treffen, zu einem Beratungstermin. Genau. Was sollten wir uns vorher überlegen?
Ja, also schön. wäre, wenn ihr einfach vorher euch über so ein paar Sachen Gedanken macht. Und zwar kann man überlegen, welche Uhrenfarben und Schmuckfarben trage ich normalerweise? Mhm. Ja, also gerade bei den Männern ist ja auch irgendwie, ne, wenn kein Schmuck, dann aber eine Uhr so. Ja, soll das dazu passen oder nicht? Aber in den meisten Fällen sollte es natürlich passen. Also das heißt, wenn ich viel Gelbgold trage, dann könnte es sein, dass der Trauring nachher auch Gelbgold sein soll. Mhm. Wir schauen generell trotzdem immer alle Farben auch an, weil ich das schön finde, da trotzdem die Unterschiede gesehen zu haben. Ne?
Ja.
Dann kann ich mir überlegen, sind mir aktuelle Trends wichtig? Mhm. Ja, da geht's dann um auch um Farben durchaus. Also momentan haben wir so ein bisschen Rotgold immer noch als Trendfarbe. Genau, was ist da, schaue ich generell viel da im Internet oder gucke ich auf das, was meine Freundinnen irgendwie so tragen oder wie auch immer. Also das ist auch so eine Grundfrage. Ja, also eine der wichtigsten Fragen ist auch, ist der Verlobungsring, ja, welche Farbe hat der? Gibt es überhaupt einen? Soll der vorgesteckt werden? Also das heißt, in Kombination getragen werden mit dem späteren Trauring. Mhm. Und kann man überhaupt diesen Verlobungsring vorstecken? Nicht alle Ringe sind dazu geeignet. Da sagen wir vielleicht auch noch mal später was dazu, zum mhm. Thema Verlobungsringe generell. Auf welcher Hand wollen wir den Ehering nachher tragen?
Ah ja, ist auch das, super. Links oder rechts meinst du jetzt?
Genau, ja. Links oder rechts. Die Ringgrößen sind unterschiedlich, rechte Hand, linke Hand.
Je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist, oder? Oder
ja,
hängt's damit gar nicht zusammen?
Manchmal, also da ich habe den Eindruck, dass es fast egal ist. Also die rechte Hand ist meistens etwas größer. Bis zu zwei Ringgrößen kann es auf jeden Fall schwanken.
Krass.
Und genau, für die perfekte Passform ist das einfach wichtig. Da spielt
stimmt,
auch
meine
noch,
rechte Hand ist auch größer. Ich habe gerade geguckt.
Ja. da spielt auch wieder nochmal, trage ich eine Uhr auf der rechten Seite dann. Ne? Also
ja.
Das ist dann auch nochmal durchaus Thema. Ja, möchten wir eine Gravur in die Ringe?
Ja.
Wenn ja, welche? Da gibt es auch inzwischen tausend und eine Möglichkeit. Genau, da kann man schon einfach mal sich zu Hause auf jeden Fall austauschen vorher. Ne, ist einem das wichtig? Mhm. Oder wollen wir die nachträglich reinmachen?
Das kann man auch. Aber jederzeit ergänzen, theoretisch,
ja,
oder?
Genau,
ja,
genau. Und was ganz Wichtiges sehe ich gerade auf meinen Notizen. Müssen unsere Eheringe eigentlich gleich aussehen?
Mhm.
Also heißt zum einen, müssen die nachher die gleiche Breite haben, müssen die identische Muster haben, müssen die gleiche Oberflächen, muss jeder von beiden ein Weißgold tragen, obwohl er vielleicht gar kein Weißgold mag.
Mhm.
Ja, oder können wir auch einfach nach einem verbindenden Element suchen, weil der Mann sagt, ich möchte ein weißes Metall, also Weißgold zum Beispiel oder Platin. Und die Frau sagt, nee, geht gar nicht, möchte eben Gelbgold. Und dann schaut man nach einem Detail, was auf beide Ringe gesetzt wird, so dass die
ja, coole Idee,
zusammenpassen.
Ah. Also ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren öfter mal gesehen. Also bei den Hochzeiten, wo ich die Bräute geschminkt habe und so, habe ich dann die Ringe gesehen, habe mal nachgefragt. Und meistens, wenn die Metallfarbe unterschiedlich bei beiden Ringen waren, war es, weil die Frau so sehr modisch war. Und viele Jahre lang war jetzt dieses Roségold total in oder ist es immer noch. Und es gab auch ganz viel so Modeschmuck überall in dem Ton zu kaufen. Mhm. Und die hatten sich halt komplett eingedeckt und fanden das total schön gegen ihre Hautfarbe und wollten deswegen auch den Trauring in Roségold. Und wo der Mann dann gesagt hat, nee, also das ist mir irgendwie zu bunt, zu farbig. Ich möchte lieber Silber oder irgendwas, was weniger Rosé ist halt. Und das sah meistens auch total schön aus.
Ja. Ich finde die Idee auch super cool, dass du sagst, okay, die Ringe können unterschiedliche Metalle vielleicht haben und dadurch unterschiedliche Farben. Aber dass man dann irgendwas sucht, was man damit einbauen kann, was dann doch wieder diese, weiß nicht, irgendeinen Schwung oder irgendwas, dass man doch sieht, dass es so praktisch zusammengehörige Ringe sind. Finde ich von der Idee super cool.
Finde ich auch schön. Und selbst wenn man es jetzt nicht auf den ersten Blick von außen sieht, einfach das Wissen einfach, dass es da ein verbindendes Element gibt, ist ja auch schon schön.
Ja, und ich finde, was da eben auch echt enorm wichtig ist, es nützt ja niemandem was, wenn einem von beiden was aufgezwungen wird oder übergeholfen wird und der wirklich derjenige den Ring nachher nicht gerne trägt und immer drauf schaut und sich ärgert oder eben mit dem Rosé-Rot-Ton nicht klarkommt und so weiter. Also dann lieber wirklich sagen, okay, wir sind unterschiedliche Menschen, wir gehen zwar den Bund irgendwie des Lebens ein, aber unsere Ringe dürfen deswegen einfach auch unterschiedlich sein und dafür gefallen sie uns dann.
Ja, auf jeden Fall.
Also
das gefällt mir.
Super wichtig.
Wir sind unterschiedliche Menschen, aber wir sind durch das eine Ding verbunden und deswegen muss es aber nicht der gleiche Ring sein und es muss nicht alles gleich gemacht werden. Finde ich schön.
Ja. Und ich finde auch dieses Credo super. Die Ringe müssen gefallen. Das ist halt einfach
total.
So. Ne?
Also beiden. Da habe ich auch das Gefühl, dass manchmal so ein bisschen die armen Männer der Schöpfung ein bisschen übergangen werden. Also eher übergangen werden als die Damen.
Bei dem Thema schon,
weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt nur Erfahrungswerte, die ich habe, was ich so für Geschichten gehört habe oder so. Und das finde ich total schade, weil,
genau.
Sind ja beide gleichwertiger Teil der Partnerschaft. Und dann finde ich es schade, wenn einer so abgefertigt wird so ein bisschen und die Meinung nicht zählt, nur weil es um was Ästhetisches, Optisches geht.
Ja, also das ist das, was ich vorhin auch ein bisschen meinte, dass die Männer sich manchmal so ein bisschen schwer tun und dann greift da häufig die Frau, glaube ich, ein und er sagt womöglich noch, ach komm, such du mal aus, mach du mal und nachher trägt das dann nicht, den Ring. Und das ist dann auch die Aufgabe des Verkäufers oder meine Aufgabe, auch da den Mann mitzunehmen und auch irgendwie heranzuführen an das Thema und erstmal zu sagen, hier, setz das mal auf und freunde dich so ein bisschen damit an, das ist halt, ne, also dieses langsame Herantasten und ganz häufig merke ich dann eben schon nach dem ersten Beratungsgespräch, okay, so, da ist eine Basis da und dann, ja.
Da können wir irgendwie kann man drauf angreifen, auf, ne, da kann man
so, dass beide nachher wirklich auch happy sind, ne, und das nicht so aufgezwungen ist.
Okay, also sind auf jeden Fall eine Menge Fragen, die ich mir vor dem ersten Termin stellen kann, aber halt auch darf. Finde ich auch was Besonderes, ne? Also du gehst nirgendwo hin und kriegst alles vorgesetzt, sondern du hast auch die Möglichkeit, eben mitzugestalten. Ich persönlich finde es ja super, super schön, weil man sich ja im Zuge der Hochzeit auch über so viele Sachen Gedanken macht, dass warum soll es bei den Ringen aufhören, ne? Natürlich hängt es immer davon ab, wie viel Gedanken wollt ihr euch über das jeweilige Thema machen. Aber wenn ihr sagt, naja, die Ringe sind mir schon wichtig, weil die trage ich ja mein ganzes Leben und sehe den auch jeden Tag an meiner Hand, dann lohnt sich das natürlich dann schon, ne, würde ich sagen. Sag mal, Elisabeth, es gibt ja jetzt unfassbar viele verschiedene Materialien. Ne? Wir haben ja eben schon über die Farben geredet und so, aber das ist ja bedingt durch die verschiedenen Materialien, die man verarbeiten kann. Also kannst du uns da einfach mal so ein bisschen aufklären, was vielleicht die Materialien so für Eigenschaften haben, wo du sagen würdest, okay, das würde ich euch empfehlen, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu handhaben oder so irgendwie, dass man da mal so eine Vorstellung kriegt?
Ja, also es ist natürlich ein unheimlich großes, breites Thema, was wir jetzt versuchen irgendwie aufzudröseln, sag ich mal so. Also generell kann man erstmal als oberste Grundregel auch sagen, ich bring's mal so auf den Punkt, Finger weg von Holz, Edelstahl und sonstigen Fantasielegierungen, die es im Internet, aber auch bei den Juwelieren zu kaufen gibt. Also da gibt es dann noch so Sachen wie Carbon, Titan und so weiter. Mhm. Das hat den einfachen Grund, dass es halt wirklich, dass der Ring später nicht mehr geändert werden kann. Also den legt man dann in den Schrank. Und das ist bei Trauringen natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Oh,
krass, okay.
Also diese Metalle können wir nicht verarbeiten, wollen wir nicht verarbeiten. Die sind auch einfach nicht edel, weil es kein Edelmetall ist. Ja, also da gibt es einfach eine Definition. Was Edelmetalle können und nicht Edelmetalle nicht. Genau. Aber
also, darf ich da mal fragen, wo der Unterschied liegt? Also meinst du die Wertigkeit, wo die Metalle herkommen oder wie formbar die sind oder wie schnell die sich abnutzen oder warum sagst du da so ganz klar, es gibt gewisse Materialien, mit denen möchte ich nicht arbeiten?
Ja, also zum einen, wir können gar nicht damit arbeiten, weil das Edelstahl ist zum Beispiel so hart, dass ich das mit meinen Werkzeugen nicht bearbeiten kann. Die würden damit davon kaputt gehen tatsächlich. Und ein Edelmetall ist dann eins, wenn es quasi nicht korrodiert und nicht anläuft. Also du kannst im Prinzip einen goldenen Ring eingraben unter dem Apfelbaum und holst ihn nach 20 Jahren raus und das ist alles so wie immer. Ne? Also da passiert keine Korrosion sozusagen.
Das sieht man ja, dieses typische Anlaufen von Schmuck. Mhm, ne? Das ist dieses, wenn es kein Edelmetall ist.
Auch.
Oder was zu jetzt wenig.
Ja, also so, ja, der Unterschied war mir gar nicht so klar.
Also jetzt nicht nur aufs Anlaufen, weil Silber läuft ja auch an. Silber ist ein Edelmetall.
Ah, ja.
Das hat wiederum was mit dem Kupfer zu tun. Aber wir reden richtig von Zersetzung sozusagen.
Ah, okay. Ja, weil also, es sich abbaut, einfach das Material.
Ja, ja. Also Korrosion, Rost, solche Sachen. Mhm. Ne? Genau.
Ah ja, cool. Okay. Danke fürs Erklären.
Dann, was auf jeden Fall Thema ist, oder zu Verwirrungen führt, sind die Legierungen und diese komischen Zahlen, die man immer mal so
absolut
hört.
Ja, das kannst also du jetzt mal erklären.
Da werfe ich mal um mich, und zwar 333er, 585er und 750er sind so die gängigen Legierungen, mit denen wir arbeiten in Deutschland. Und diese Zahl gibt an, wie viel Gold enthalten ist. Ja. Mhm. Und das Wort Legierung erkläre ich gerne mit einem Kuchenteigrezept. Das heißt einfach nur...
Jetzt wird's gut.
Ja, jetzt wird's lecker. Also das heißt einfach nur, wir nehmen verschiedene Zutaten und haben also ein bestimmtes Mischungsverhältnis. Wenn wir jetzt von 585er Gelbgold sprechen, dann haben wir etwas mehr als die Hälfte Gold enthalten und Kupfer und Silber als weitere Zusätze.
Okay. Okay.
Und auch da ist wieder das Thema beim Juwelier, habe ich diese riesige große Auswahl und auch 100 verschiedene Legierungen. Ja, also das bedeutet, da gibt es nicht nur diese drei Legierungen, da gibt es auf einmal auch ein 600er Platin oder ein 375er und so weiter. Es ist alles, wie soll ich sagen, da gibt's einfach noch mal ein paar Grundregeln, auf die ich nachher noch mal auch zurückkomme. Mhm. Auf jeden Fall kann man schon einmal sagen, man sollte auf jeden Fall das 585er und aufwärts wählen, wenn man mit 333er arbeiten möchte. Ist man bei den Goldschmieden sowieso an der falschen Adresse im Regelfall, weil es einfach kaum Gold enthält und mit der Zeit einfach auch immer brüchiger wird. Ja, also es ist vielleicht auch ja von der Wertigkeit nicht dem so ganz angemessen.
Okay.
Und man kann echt teures Geld ausgeben für 333er Ringe und hat aber im Endeffekt einen Warenwert von
deutlich weniger.
Ja, ja, so. Okay. Also genau. Mhm. Okay, also Legierungen habe ich habe ich glaube ich ganz okay erklärt, oder?
Ja.
Was das ist?
Ja. Also es gibt die verschiedenen Zahlen, die geben an, wie hoch der Goldanteil ist.
Genau.
Und das bringt dann wiederum andere auch Eigenschaften mit sich.
Richtig, Eigenschaften wie Farbe.
Genau. Ja, das ist nochmal spannend. Die Farben verändern sich ja auch, ne? Also wenn du, also je nachdem, wie der Goldanteil steigt, verändert sich auch die Farbe, ne?
Ganz genau. Also grob kann man sagen, im Gelbgold- und Rotgoldbereich haben wir Farbunterschiede. Das heißt, 750er Gelbgold ist gelber und farbintensiver als ein 585er. 585 ist ein bisschen kühler, ein bisschen heller. Genau, ja.
Ja, cool.
Also das ist dann wieder so, dass man es auch sehen muss tatsächlich dann. Auch mal zur Hautfarbe gucken kann, wie passt das eigentlich? Bin ich der blasse Hauttyp oder werde ich im Sommer schnell braun und so weiter?
Ja. Dann kann man auch so einen richtig gelben nehmen, ne? Dann passt das irgendwie super
gut. Richtig, ja. wenn man so ganz knackig braun wird, sieht immer das 750er Gelbgold ganz schön aus. Aber das sind auch Sachen, wo nachher eben der Goldschmied oder der Verkäufer euch gut beraten muss. Ja,
stimmt. Und diese verschiedenen Abstufungen gibt's auch bei Silber und Platin oder sind das die verschiedenen Abstufungen?
Also Legierungen gibt es also ganz viele verschiedene und Farbunterschiede haben wir im Weißgoldbereich nicht so intensiv wie in dem Gelbgoldbereich. Platin gibt es auch in verschiedenen Legierungen, da haben wir gar keinen Farbunterschied. Ne? Mhm. Also generell kann man aber grob, das habe ich jetzt so nicht gesagt vorher, weil ich davon ausgegangen bin, dass es irgendwie klar ist. Also es gibt natürlich weiße Metalle, also Weißgold, Platin, Silber. Dann gibt es die rot-goldenen Ringe in einem helleren Rosé oder in einem dunkleren Rot sozusagen. Und die den Gelb-Gold-Bereich von einem kühlen Gelb bis zu einem wärmeren Ton.
Okay. Genau. Nee, es kann sehr gut sein, dass viele Leute das wissen und ich glaube da, das ist ganz gut, dass Dennis und ich jetzt beide auch bei der Folge dabei sind, weil Dennis da schon ein bisschen mehr in der Materie drin ist und sich da schon mal mit beschäftigt hat, während ich total unwissend bin. Das heißt, ich bin hier heute zuständig für die Basic-Fragen.
Ja, das ist auch gut so.
Genau. Mhm. Ja.
Ich wollte mal fragen, was der Unterschied zwischen Weißgold und Gelbgold ist. Weißgold sieht für mich immer aus wie einfach Silber, ist aber natürlich teurer als einfach nur Silber. Warum? Was ist da? Woher kommt es?
Also Weißgold besteht aus gelbem Gold, welches quasi in Anführungszeichen gefärbt wird mit Palladium.
Ach, guck an. Ja, Palladium ist doch super teuer, oder?
Genau. Und man kann auch sich merken, also Weißgold gibt es in der Natur ja gar nicht. Das kommt gar nicht in der Natur vor. Platin hingegen schon. Platin ist von Natur aus weiß. Und das Weißgold, ist häufig entweder auch ein bisschen, geht ins Graue oder auch ins Gelbliche. Das ist auch wieder unterschiedlich, zu welchem Anbieter ihr geht sozusagen. Besteht aus gelbem Gold und erhält diese weiße Farbe durch das Palladium.
Okay. Ja. Ist Palladium nicht radioaktiv?
Nein.
Nee, okay. Okay, alles klar.
Kriegst du dann Superkräfte? Ich weiß es nicht, aber
unangenehme Stille. Nein.
Nein, bist du dumm?
Nein. Ich war nur so überrascht. Alles gut.
Ja, okay. Ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, also der bleibt halt dumm. So.
Und in dem Zusammenhang habe ich noch einen Mythos, mit dem ich mal unbedingt aufräumen muss. Und zwar, das höre ich ganz, ganz oft. Ist Gold nicht eigentlich total weich?
Ja.
So, ne? Und da kann ich einfach mal sagen, nein. wenn man das reine Gold, also keine Legierung hat, also reines Gold, so wie es abgebaut wird, das ist schon im Anführungszeichen weich. Da kann man an dieses typische aus dem Western denken, wenn einer auf diesen Goldtaler so drauf beißt.
Das kennt ja jeder aus dem
Film. Ja, genau. Mhm. Dann ist es in gewisser Weise weich. Aber sobald wir halt diese Legierungen haben, von denen ich schon gesprochen habe, diese verschiedenen Mischungsverhältnisse, Silber dazu tun, Kupfer, dann ist das nicht mehr weich. Okay. Ja, also natürlich könnte, also der Fachmann spürt natürlich beim Bearbeiten Unterschiede und merkt auch in gewisser Weise, okay, das ist, wenn ich mit der Feile drüber gehe, ist das weicher oder härter. Aber für euch macht das keinen Unterschied. Ja, also alle Oberflächen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Das ist ja das Wichtigste. Die Oberflächen verändern sich nachher. Mhm. Ja. Und das ist auch unabhängig vom Material.
Okay.
Aber ansonsten weich oder hart spielt für euch keine Rolle. Mhm. Ja.
Ja, krass. Und dann steht also danke, dass du das mal aufgeklärt hast. Finde ich super interessant und auch wichtig, dass man mal darüber spricht. Und dann steht auf deinem Zettel noch, was ich sehr spannend finde, auch für alle Leute, die über diesen Nachhaltigkeits- und Fairness-Gedanken immer wieder nachdenken. Was ist denn mit fair gehandeltem Gold?
Ja, immer wieder gerne gefragt, logisch. Ganz schwieriges Thema, muss ich einfach mal offen so sagen. Mhm. Würde ich auch ansprechen im Verkaufsgespräch dann mit eurem Verkäufer des Vertrauens. Bei uns, ich kann ja nur von mir sprechen, bei uns ist es generell so, dass alle unsere Legierungen aus recyceltem Gold gewonnen werden. Das heißt, wir senden Schmuckstücke, die nicht mehr getragen werden, also sogenanntes Altgold, quasi zu unserem Recycling-Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann wird das aufgearbeitet und wir haben wieder neues, frisches Gold und brauchen nicht irgendwie Gold kaufen, was neu gewonnen wurde. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Anbieter inzwischen, der damit wirbt, fair gehandeltes Gold anzubieten. Ist meiner Meinung nach ganz schwierig. Also ich will da jetzt natürlich nicht irgendwie sagen, gibt es oder gibt es nicht, aber das ist wie mit der fair gehandelten Schokolade oder mit dem fair gehandelten Edelstein oder und und. Also nur sicher sein kann ich, wenn eigentlich mir der Goldschmied oder der Juwelier sagt, wir haben unsere Kooperative, das ist die Familie in sonst wo, die baut in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Goldmine das Gold ab. Ja, aber ansonsten sind das Marketing-Sachen und. Und wie gesagt, Recycling, dieses Recycling-Thema, darüber kann man ansetzen. Ja.
Finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt, weil es muss halt nicht neu gewonnen werden, sondern bleibt halt im Umlauf. Ja, ein super nachhaltiger Gedanke.
Ja, und da muss ich auch sagen, das ist in den letzten Jahren oder eigentlich schon ewig auch, das wird, also da sind enorme Mengen, die diese An- und Verkaufgeschichten, ne, das ist das ja im Endeffekt. Da wird das sogenannte Altgold eben neu aufbereitet und kommt wieder in diesen Kreislauf. Und das ist echt, das ist eine schöne Sache. In dem Zusammenhang kann ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, man kann auch Erbschmuck mit einfließen lassen. Ne? Also das macht nicht jeder Goldschmied. Muss man einfach nachfragen und gucken natürlich, ob da überhaupt was vorhanden ist, was man mit einarbeiten möchte.
Ja, cool. Ja. Eine super schöne Idee, wie ich finde.
Total, ja.
Ja. So, und jetzt gibt's ja so, also wenn man mal nochmal dieses Thema so aufgreifen wollen, Alltag, ja, Trauringe und Alltag. Man muss ja, also man hat die Ringe ja optimalerweise immer um, jeden Tag. Und man benutzt ja seine Hände. Und man muss manchmal auch Sachen anfangen, weiß nicht, du hebst mal eine Kiste oder du greifst mal nach Dingen und so weiter. Da gehen ja die Ringe auch schnell kaputt. Und wir haben ja auch eben über Legierungen gesprochen. Was würdest du sagen, so was die Oberflächen angeht, dieser Trauringe? Ja. Gibt es da verschiedene Unterschiede von den Legierungen? Was ist haltbarer, was geht schneller kaputt?
Ja, also ich nehme relativ schnell im Beratungsgespräch die Illusion, dass der Ring, so wie ich ihn jetzt kaufe, also zum Beispiel wunderschön seidenmatt, was eine total tolle Oberfläche ist, dass der für immer so bleiben wird. Also das ist halt leider nicht so. Ihr tragt die Ringe 24/7. So wie kein anderes Kleidungsstück, sage ich mal so. Das bedeutet also, um es auf den Punkt zu bringen, Oberflächen verändern sich und das relativ schnell. Relativ schnell heißt, schon nach wenigen Tagen sehe ich wahrscheinlich die ersten Kratzer. Und das hat leider auch kaum was mit der Legierung oder eben dem Metall zu tun. Mhm. Also eine Nuance härter ist vielleicht das 585er als das 750er, aber das macht keinen Unterschied. Ja, also ich muss einfach wissen, okay, das ist ein Gegenstand, der wird sich so wie meine Beziehung auch sicherlich ein bisschen mit verändern.
Schönes Gleichnis.
Ja, okay. Ja, für dich auch.
Und verändert sich natürlich auch so wie die restliche Oberfläche des Körpers über die Jahre.
Ich hoffe nicht so schnell. Ja, also
auch Ringe kriegen Macken.
Ja, ganz gut. Und das Gute ist aber natürlich, die Ringe können aufgearbeitet werden, nicht so oft, einmal im Jahr. Genau, können wir die aufarbeiten, können die Oberflächen auffrischen und so weiter. Es gibt Oberflächen wie zum Beispiel Hammerschlag oder starke Strukturierungen, die ich dann gerne zeige im Beratungsgespräch. Die verändern sich optisch weniger oder gar nicht oder werden nur noch immer schöner mit der Zeit. Genau, da ist ja da kommt dann wieder drauf an, sich das auch tatsächlich dann anzugucken. Aber wichtig einfach, okay, der Ring wird sich verändern. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das so deutlich sagt.
Total.
Weil ich finde das ganz, also ich erlebe das manchmal in den Beratungsgesprächen. Ja, und dann habe ich den gekauft und das war ja auch gar nicht so günstig. Und jetzt ist das schon zerkratzt. So, das ist halt, das liegt halt in der Sache an sich. Na, wenn ich einen wunderschönen Holztisch kaufe von einem Tischler, dann wird der auch die eine oder andere Macke kriegen oder einen Wasserfleck und so weiter.
Ja, aber von dem Gedanken, finde ich, sollte man sich verabschieden, weil das ist doch total toll, wenn die Sachen, also das ist halt so, ich finde, das ist auch dieser Gedanke von früher, dieses, die schönen Sonntagssachen, die immer schön bleiben müssen. Ja. Ich finde es doch viel cooler, wenn man die Sachen benutzt, also im täglichen Gebrauch, die dann einfach sich mit dir verändern, wie irgendwas Schönes aus Leder, was man vielleicht hat oder eben, was du meinst, Holz, genauso eben wie der Ring. Ja. Du lebst damit und der kriegt halt auch mal eine Kerbe und dann kannst du halt sagen, ja, die Kerbe habe ich von dem und dem Tag. Da habe ich das und das gemacht. Eigentlich ist ja auch total schön irgendwie, ne?
Genau, also er erzählt eine Geschichte.
Ne? Genau, richtig.
Ja.
Okay. Super, super interessant und auch super relevant mit den verschiedenen Oberflächen und die Veränderung.
Ja. Jetzt warte mal ganz kurz, in dem Zusammenhang muss ich kurz nochmal reingrätschen, bevor ich das nachher nochmal vergesse, beziehungsweise ich fasse das nochmal zusammen, aber bei dieser also Oberfläche und Gestaltung spielt auch immer so die Passform des Rings mit rein.
Okay.
Also da auf jeden Fall dann auch drauf achten, egal wie der Ring aussieht von oben, ja, innen im Ring muss eine sogenannte Innenwölbung auf jeden Fall vorhanden sein. Mhm. Das fällt auch beim Juwelier häufig weg, weil die so ein bisschen gerne, ich sag mal, materialsparend arbeiten. Mhm. Ansonsten eben danach fragen und nochmal darauf achten. Diese Innenwölbung macht, dass ihr den Ring gut auf- und absetzen könnt, dass das so ein bisschen diese Schwankungen Sommer-Winter ausgleicht. Mhm. Ja, die Finger sind ja im Sommer und im Winter anders. Ja, also das ist auch nochmal essentiell, bevor wir jetzt weiter sprechen gleich über die anderen Sachen.
Kommst du dazu nochmal? Ich finde das Thema mega spannend mit der Wölbung. Das musst du mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, ich wollte das nachher nochmal.
Gut, dann können wir da nachher nochmal drüber reden.
Bei den ganz wichtigen Geheimtipps, die ich nochmal zusammenfasse.
Super, weil ich finde das
nämlich... Aber wie ihr mögt, wir können auch jetzt drüber reden.
Nee, dann machen wir das nachher. Mhm. Aber mega gut. Mhm. Dürfen wir nicht vergessen. So, dann finde ich nochmal, was gibt's zu beachten, wenn man den Ring so richtig schön funkeln lassen will? Also nehmen wir mal an, wir wollen da irgendwelche Edelsteine mit einarbeiten oder so. Gibt's da auch bestimmte Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte?
Ja, bei den Edelsteinen oder generell kann man sagen, da geht es um die Härte der Steine. Die Diamanten sind deshalb so beliebt, weil sie die härtesten der Edelsteine sind. Mhm. Ja, da gibt es so Kategorien sozusagen, Härtekategorien. Der Diamant ist nicht unkaputtbar, also nicht verwechseln. Ja, also es kann auch wirklich mal ein Diamant zerbrechen, er hat eine bestimmte Spaltbarkeit. Mhm. Aber wenn wir über zum Beispiel Kratzer sprechen und solche Sachen, dann wird auf einem Diamanten nie ein Kratzer zu sehen sein. Mhm. Ja, und das ist natürlich, wenn ich die Ringe oder den Ring dann 20 Jahre trage, dann kann das ansonsten schon passieren, dass die Facetten sich abtragen und dass der irgendwann nicht mehr funkelt. Also es gibt ja auch Trauringe, wo sogenannte Zirkoniasteine eingesetzt sind. Das sind Glassteine.
Ah, okay.
Die reiben sich richtig runter. Also man sieht das vielleicht manchmal bei seinem Modeschmuck oder so. Da sind ja häufig auch Zirkonia dann drin. Das funkelt und glitzert, ist total schön. Aber die Facetten reiben sich ab, weil es eben... Ja,
Facetten sind Schleifkanten?
Genau,
oder?
Das, was zum Funkeln bringt eben.
Ja, okay.
Die werden dann immer runder und irgendwann strahlt es nicht mehr so. Mhm. Ansonsten, also das ist auch der Grund, warum man eben so viele Trauringe dann mit Diamanten sieht und nicht mit, ach, so viel bunten Steinen, sage ich jetzt mal so, weil die haben dann meistens eine geringere Härte. Wenn man aber doch auf einen Farbstein gehen möchte, dann würde ich hier nach Rubin oder Saphir schauen. Das sind auch sehr harte Edelsteine. Rubin ist rot, so tiefrot. Mhm. Und Saphir gibt es tatsächlich in allen Farben. Mhm. Der bekannteste ist der blaue Saphir, wenn man also doch Farbsteine möchte. Genau. Aber da auch wieder der Fachmann vor Ort, der muss da eigentlich euch auch was auf jeden Fall ausführlich zu sagen können. Ja.
Also wenn man darauf Bock hat, auf jeden Fall. Entschuldigung, Stella.
Nee, mach mal.
Ja, also wenn man darauf Bock hat, auf jeden Fall ansprechen und sich da nochmal beraten lassen, welcher Stein für dich der richtige ist mit den verschiedenen Eigenschaften und so weiter, Vor- und Nachteile.
Ja, also genau. Ich kann da, glaube ich, auch noch mehr drüber erzählen, wenn ihr wollt. Also so Diamanten, welche, ja, sag mal.
Ja, ich hab eine Frage, asking for a friend. Gibt es auch schwarze Steine, die sehr, sehr hart sind oder sich wenig abnutzen oder so? Oder sehr dunkle, die schwarz wirken.
Ja, genau. Ich gehe dann auch meistens in meiner Empfehlung auf dunkle Saphire. Also das heißt dunkelblau, was dann wirklich für den Betrachter eigentlich fast schwarz aussieht. Ja.
Ich bin nicht so der Glitzertyp. Ich glaube, ich würde keinen Ring mit einem hellen oder farbigen Stein tragen wollen. Das ist schon immer so gewesen. Ich habe immer gedacht, falls das mal dazu kommt und auch so den Modeschmuck, den ich trage und so, die haben immer schwarze Steine. Und ich glaube, das wäre dann letztendlich bei einem Trauring, würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn das stark glitzern würde in hell.
Deswegen, also es gibt tatsächlich auch schwarze Diamanten, aber das sind sie nicht von Natur aus, sage ich jetzt mal so.
Okay. Ah ja, okay.
Ja, genau.
Sind die dann eingefärbt oder irgendwie?
Ja, du, da gibt es so viele Möglichkeiten, ob die gebrannt sind oder wie auch immer die behandelt sind. Ich arbeite so selten damit.
Ja, klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht eine sehr häufige Nachfrage ist. Ja.
Was ansonsten auch echt cool ist, sind zimtfarbene oder champagnerfarbene Diamanten. Die sind also nicht einfach so strahlend weiß wie die gängigen Diamanten. Das hat jetzt nichts mit der Reinheit zu tun. Und also die sind einfach von der Natur aus dann zimt- oder roséfarbig. Da gibt es ganz viele Abstufungen. Das ist auch was ganz Schönes. Oder man lässt es eben tatsächlich weg und hält den Trauring als Basic-Ring und schaut nochmal, was man vielleicht sogar kombiniert nachher. Ne? Also
Stimmt, da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten.
Ja, genau. Ja.
Ja, cool. Ich finde, also mir persönlich reicht es zu Diamanten.
Ja.
Keine Ahnung, sind die auch?
Ja, da wird's dann auch ganz schnell ganz teuer.
Da wird's ganz schnell weg von dem Thema.
Also da tut's dann auch richtig viel. Nein, das ist Spaß. Also,
du mit deinem großen Brilli.
Da auch jetzt nicht, auch nicht zurückschrecken. Also natürlich, umso größer die Diamanten, klar, umso teurer wird's dann. Aber da lohnt es sich auch mal nachzufragen, auf jeden Fall. No?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, du hattest vorhin mal darüber gesprochen, wenn man sich so Vorüberlegungen macht, was das Trauringgespräch angeht, das ist also das erste Gespräch sozusagen, dass man sich auch mal über aktuelle Trends Gedanken machen kann, ob man das will oder keine Ahnung, wo auch immer man die Informationen herzieht. Was gibt's denn überhaupt für aktuelle Trends?
Ja, also momentan ist ganz stark zu beobachten das Thema Vorstecken und Kombinieren. Zum einen eben Vorstecken in Bezug auf den Verlobungsring. Da, wie gesagt, ist zu beachten, ob das geeignet ist. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber weiter kann man auch vorstecken, sogenannte Kordelringe, so nenne ich die jetzt mal, also getwisteter Draht, dass einfach so ein bisschen so ein Effekt passiert. Oder auch die Perlringe, die fast aussehen wie kleine funkelnde Edelsteine. Und das Coole ist einfach an diesen, also ich stehe da auch total drauf und gehe da voll mit, weil das Coole ist, man bleibt halt flexibel. Das bedeutet, mein eigentlicher Trauring ist basic und der gefällt mir auch noch in 30 Jahren, weil ich mir das Muster nicht übergucke, weil ich mir die Steine nicht übergucke und so weiter. Aber ich habe die Möglichkeit, ein anderes Aussehen und ein anderes Design sozusagen zu erzeugen mit diesem Vorsteckring. Und wenn ich keinen Bock mehr auf den habe, dann lege ich den mal 2 Wochen in den Schrank oder setze den womöglich sogar auf die andere Hand.
Ja.
Oder ich kombiniere immer Stück für Stück nochmal einen dazu und so weiter. Also auch immer eine sehr gute Geschenkidee für den Mann zum Jahrestag, nochmal so einen kleinen Vorsteckring dazu zu schenken. Und
da brauchst du aber einen schönen langen Finger nach 20 Jahren. Ja,
genau. Aber genau, also man kann einfach mal...
Hast ja 10.
Genau, also rechte Hand, linke Hand und so, Mittelfinger, Ringfinger, macht gar nichts. Also von daher. Und da können wir dieses Thema Steinfarbe, also man kann auch einen Vorsteckring dann mit farbigen Stein so und ja.
Stimmt,
also,
den man dann auch immer so austauschen kann, je nach vielleicht Kleidung, Kombination und so. Ja, okay, cool.
Also es ist echt ein mega Thema und was ganz, ganz Schönes. Ja.
Finde ich gut.
Ansonsten Farbe, haben wir ja vorhin schon gesagt, war jetzt echt lange dieses Rotgold.
Ja.
Ich würde sagen, es verliert sich langsam. Aber es sind natürlich die großen Schmuckhäuser, sage ich jetzt mal, die viel Geld für Werbung haben, die diese Trends auf jeden Fall vorgeben. Ja. Also, genau.
Kurze Frage noch, warum ist Rotgold rot?
Weil da mehr Kupfer legiert wird.
Ah ja, okay.
Genau. Kupfer kennt jeder. Mhm. Rot. Okay. Und umso mehr Kupfer. Das hat jetzt, tut an dem Goldgehalt nichts, aber eben an dem
Mischungsverhältnis. Ich hatte mal ein Hochzeitspaar, ich glaube vor 2 Jahren, und die hatten so auch rot-goldene Ringe und hatten dann so einen dunkelgrünen Stein mit drin. Mhm. Und das fand ich irgendwie von der Farbkombination ziemlich geil.
Ja.
Irgendwie. Es war sowas Außergewöhnliches, ehrlich gesagt.
Ist ja, halt cool. So ein sogenannter Komplementärkontrast. Ja, also ne, gegensätzliche Farben erzeugt total viel Spannung. Ich mag es persönlich total gerne, aber auch das ist total Geschmackssache.
Sehr trendig, ist aber auch so, nutzt sich halt irgendwann ab. Ne? Jeder kennt ja die Fotos von früher, wo man vielleicht sich selbst auf dem Bild sieht und aktuell im Trend da super geil gekleidet war. Und heute guckst du drauf und denkst so, oh mein Gott. Kennt irgendwie jeder. Ja, ja, ja. Und kann natürlich sich auch beim Schmuck ähnlich verhalten. Ne? Also Trend ist immer so eine Sache.
Ja,
kann halt auch schnell wieder...
Finde ich absolut. Und ja, vielleicht ist weniger mehr. In diesem Falle.
Ja, also ich finde gerade so bei Ringen, die man halt sein Leben lang trägt, ist es gut, wenn man was hat, was man sich vielleicht auch einfach nicht überguckt. Mhm, ne? Also wenn man so ein bisschen klassischer ist. Aber das darf halt zum Glück jeder für sich entscheiden.
Ja,
und man kann ja tatsächlich die Ringe theoretisch auch nochmal tauschen, gemeinsam, wenn man das möchte.
Meinst du nochmal ein zweites Paar kaufen? Oder
ja, zum Beispiel.
Ja, habe ich ja nie was dagegen, ne? Ja.
Nein, du gehst bitte zu deinem Goldschmied hin und sagst, hallo, ich habe jetzt schon 20 Jahre diese Ringe getragen, aber ich möchte jetzt zurückgeben.
Genau, dann freut er sich total.
Uns nicht mehr.
Dann machst du dir Freunde.
Ja, da freut er sich aber total.
Man kann ja zum Beispiel sagen, die haben wir jetzt so lange und die sind jetzt übelst fertig so.
Ja.
Wie sieht's denn aus? Kannst du aus den Ringen, die wir jetzt die 20 Jahre getragen haben, uns neue machen? Weil wir finden jetzt irgendwie dieses Klassische viel schöner. Dann kann ja der Goldschmied sagen, naja klar, kein Problem, ich verarbeite die wieder. Also recycle eure Ringe und mach euch neue daraus. Ja. Weil dann hast du ja vom Prinzip
wenn
ja
trotzdem... Wenn es Edelmetall war.
Naja,
richtig, war. Richtig. Genau. Ja. Also auf jeden Fall ist das möglich, dass man diese Ringe dann wieder einfließen lässt. Man muss einfach wissen, dass wahrscheinlich, also dass da noch mal ein bisschen Gold mit dazugenommen werden muss, weil man braucht natürlich ein bisschen mehr Material und so weiter. Aber klar, man kann auch, wie vorhin ja schon angeschnitten, auch Ringe aus Holz kaufen oder aus Edelstahl und sagen, ich hole mir in 10 Jahren dann neue. Aber Philosophie, da können wir jetzt irgendwie voll lange drüber.
Jeder nach seinem Gusto. Ja, ne? Ich find's gut, dass du es mal gesagt hast, dass diese Ringe auch gewisse Nachteile haben.
Ja.
Eben insbesondere was diese.
Und wisst ihr, was ich auch immer einen wichtigen Gedankengang finde? Also so Thema, die gebe ich ja vielleicht irgendwann weiter an meine Kinder und Kindeskinder, weil es einfach eine werthaltige Geschichte war, die ich da gekauft habe. Meine Edelstahlringe,
ist
jetzt, also ja.
Auch was so Familientraditionen und so angeht, ne? Ist ja irgendwie, ich finde es total schön, wenn man sowas hat in der Familie, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, die Verlobungsringe der Oma oder den Ehering der Oma oder irgendwie der Uroma oder so dann weitergibt, irgendwie, ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend. So,
total.
Wenn da eine Geschichte hinter ist.
Ich habe auch einen von meiner Oma tatsächlich. Der hat so einen ganz großen roten Rubin drin, so
Cool.
einen Zentimeter groß oder so.
Wow. Ja, schon was Besonderes.
Hat meine Mutter mir auch irgendwann gegeben. Das ist, habe ich mich mega gefreut. Das ist schon was ganz Besonderes auf jeden Fall.
Total.
Wenn man da so ein Erbstück bekommt, das schon so viele Jahrzehnte und so viele Zeiten auch gesehen hat. Und
Ganz schön.
Genau, das ist es
halt, diese Thematik. Gedanke.
Genau, wenn du halt dann was hast, was halt nicht so hochwertig ist, das hält wahrscheinlich einfach auch nicht so lange. Ne? So, ich klinge gerade ein Telefon, lasst euch nicht davon verwirren. Also so ist es halt einfach.
Das sind die ganzen vielen.
Genau, die Leute, die alle Geld ausgeben wollen, jetzt wo Corona fast vorbei ist.
Wollte ich gerade sagen, das sind die ganzen Hochzeitspaare, die jetzt dank Impfungen und Schnelltests wieder Hoffnung schöpfen.
Auf jeden Fall.
Hoffentlich.
Eine Frage habe ich noch zu diesem Trendthema. Also wir haben ja jetzt viel über Materialien und so weiter gesprochen und über, keine Ahnung, Kordel, also wenn es so getwistet ist und so weiter und Vorstecken und Nachstecken. Gibt es auch bestimmte Oberflächendesigns, sage ich mal so in Anführungsstrichen, die jetzt so ein absoluter Trend sind?
Ja, da würde ich sagen, Hammerschlag, kleiner Hammerschlag, großer Hammerschlag und auch alles, was so ein bisschen, ich nenne das immer unegal ist. Also es muss nicht mehr alles die perfekte gerade Kante haben. Es darf auch so ein bisschen, wie wir vorhin auch sagten, so unperfekt schon sein. Weil das eben dann diese Veränderung des Rings gar nicht mehr so doll ins Gewicht fällt. Und diese Sachen.
Unperfekt ist so ein schönes Wort. Das sollte mal eigentlich Trendwort des Jahres werden. Weil unperfekt nimmt so ein bisschen jedem den Druck von allen Dingen, die man so im Leben macht. Ne? Ja. Kannst du Hammerschlag nochmal kurz erklären? Ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, was es ist.
Ich versuch's.
Nur wie es aussieht vielleicht.
Also rein technisch ist es tatsächlich so, wir haben einen Hammer und hauen auf diesen Ring so gekonnt drauf, dass es nach zusammenhängenden kleinen Vertiefungen aussieht. Also es sind kleine Vertiefungen, die aneinander sitzen. Dadurch entsteht so ein bisschen so ein Hoch-Tief-Gefälle. Man kann das Ganze noch kombinieren mit einer Mattierung, dass das nicht so doll glänzt, weil ein Hammerschlag kann auch mal schnell ganz doll glitzern, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dann eben der feiner Hammerschlag, dann ist das, sieht auf den Damenringen sehr schön aus, wenn das ein zarter kleiner Ring ist, der dann nur so ein bisschen so ein Funkeln hat durch diesen Hammerschlag. Also schon eine ganz coole Geschichte.
Okay.
Aber da gibt es auch viele Varianten, ja. Also, ja.
Nice. Okay, ja. Ziemlich cool.
Mega.
Ja. So, und jetzt hast du es vorhin angekündigt, jetzt haben wir ja schon ganz schön lange gelabert, aber jetzt würde ich sagen, hauen wir nochmal raus die super wichtigen und unabdingbaren Tipps.
Jetzt müssen alle, die zuhören, ihren Notizzettel rausholen.
Alles klar.
Ich bringe nochmal die Sachen auf, also ich fasse nochmal zusammen, was echt wichtig ist, wenn ihr loszieht und euch beraten lassen wollt. Achtet in erster Linie unabhängig vom Aussehen der Ringe auf die perfekte Tragbarkeit, auf die Innenwölbung. Die Innenwölbung ist das, was am Finger anliegt und sieht aus wie so ein kleiner Berg, sage ich jetzt mal so. Also das ist das, was, wenn ihr den Ring in der Hand habt, wenn ihr so mit dem Finger, mit dem Zeigefinger so reingeht, dann ist das so ganz angenehm abgerundet. Vorhin hast du es auch angesprochen, dein Papa, glaube ich, der hat seinen Ring irgendwann abgelegt und hat ihn nicht mehr getragen. Das ist das Thema, dass häufig damals sehr materialsparend gearbeitet wurde. Gar keine Innenwölbung, so sehe ich das immer wieder, weil die Ringe zu mir getragen werden. Keine Innenwölbung, das ist Rasiermesser scharf und das ist das Problem. Da kann kein perfektes und angenehmes Tragegefühl zustande kommen. Ja, ganz schlimm, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, können Sie irgendwas machen? Kommen mit den Ringen, die Sie vor einem halben Jahr irgendwo gekauft haben. Ich trage diesen Ring nicht, weil
schneidet irgendwie ein.
So, ja? Sorry, oder was? Oder? Irgendwie 1000 Euro noch mehr ausgegeben. Da kann ich nichts machen. Voll schade. Also, Innenwölbung aufschreiben.
Fragt nach der Innenwölbung, Leute.
Genau.
Ist wichtig.
Ja. Was ich auch super wichtig finde, was ich mit all meinen Paaren eigentlich mache, ist, stellt euch mit den Favoritringen, die ihr ausgesucht habt, auch mal vor den Spiegel. Also im besten Falle gibt's dort einen großen Spiegel, wo ihr euch in Gänze sehen könnt, weil manchmal ist die Tendenz, den Ring sehr schmal und klein auszusuchen, gerade dann auch bei den Männern, weil die Männer haben so ein bisschen eben, ich möchte eher weniger Ring, So, und dann bist du aber 1,80 oder womöglich also ein großer Kerl und hast dann irgendwie so ein 3 mm Ringchen am Finger, sieht dann irgendwie vielleicht ein bisschen feminin aus.
Oder ein bisschen verloren auch.
Oder
ne?
ein bisschen verloren.
Einfach, ja.
Also vor den Spiegel stellen oder auch stellt euch gegenüber, ruhig mit 3-4 Meter Abstand und schaut euch mal an, wie sieht das denn jetzt aus? Weil wenn ich nur am Tisch sitze und immer so auf die Finger gucke, dann ist das ein ganz anderer Eindruck als im Spiegel.
Gute Idee.
Ja, und auch so einfach, der Tipp. Und Ringgrößen. Ganz, ganz schwieriges Thema, weil das ist essentiell für auch den Tragekomfort. Im besten Falle lasst ihr die Ringgrößen vielleicht sogar zweimal ausmessen an verschiedenen Tagen. Denn Ringgrößen können schwanken. Das heißt, es kann gut mal ein Tagesausschnitt sein. Gehe ich zum Beispiel sehr früh am Tag los, das Trauringgespräch führen, kann es sein, dass die Finger noch ein bisschen geschwollen sind. Also ein bisschen wie, wenn ich Schuhe kaufen gehe.
Ja.
Ja? Soll ich auch eher abends kaufen als morgens?
Ach so, ja?
Ja.
Weil morgens sind die Füße geschwollen im Vergleich zu abends?
abends sind die Füße geschwollen und man soll ja die Schuhe eher größer kaufen.
Ah, okay. Damit sie da nicht zu eng werden.
Ganz genau.
Ah, okay,
ja.
Okay. Mhm.
Aber bei den Ringen ist es, wie gesagt, so, bei den Größen, Ringgrößen, muss man einfach wissen, sie können schwanken, der Mensch ist nicht statisch und so weiter, ne? Also, und rechts, links sind die Hände anders. Aber auch das muss ein guter Verkäufer, ein guter Berater da leisten können.
Also gut aufpassen, lieber mehrfach ausmessen und mal
mehrfach so ausmessen, und auch da ist diese Innenwölbung, die gleicht sowas aus. Ja.
Super, ja.
Der Ring geht ja viel leichter über den Fingerknochen da so rüber und so weiter. Ne? Ja. Dass man natürlich sich eine gute Fachberatung sucht, ist klar. Brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Letzter Tipp ist Legierung mindestens 585.
Mhm.
Finger weg von 333.
Mhm.
Es sei denn, der Geldbeutel ist sehr, sehr klein. Okay. Dann natürlich lieber die 333er Ringe als ein Edelstahlring.
Okay.
Ja, mhm. Aber es ist einfach kein Wert, es ist nicht werthaltig, sage ich jetzt mal so. Also ihr gebt einen Haufen Geld aus für 333er Ringe, die einfach nicht 20, 30, 50 Jahre mitmachen. Und okay. Man bezahlt irgendwie mehr Design und Aussehen, weil es jetzt von Firma XY, was weiß ich, ist.
Ein guter Tipp. Ja, Geld spielt ja immer so eine Rolle. Ja. Ne? Budget ist natürlich, es muss so ein bisschen vorhanden sein. Ist ein schwieriges Thema auch. Ist halt immer unterschiedlich vorhanden bei den unterschiedlichen Paaren.
Aber tatsächlich ist ja vielleicht das auch ein Grund, warum bei vielen Budgetplanungen, zumindest was ich so mitbekommen habe, die Trauringe nicht mit in das Hochzeitsbudget oder in das Hochzeitsbudget eingerechnet werden, weil das eben ein Teil ist, der nicht zu der eigentlichen Feier unbedingt ausgegeben wird, sondern der was fürs Leben ist.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass das gar nicht damit
Also macht jeder sicherlich unterschiedlich, aber das habe ich schon öfter gehört, dass Schmuck und Kleider nicht mit aufgenommen werden, oder also Kleidung nicht mit aufgenommen werden ins Hochzeitsbudget.
Ja, genau.
Weil das ja nicht, ist nicht ein Element der Feier.
Genau. Meistens hat man da in diesen Checklisten und diesen Budgetplanungen wirklich nur das, was man für den Tag braucht, und alles andere nimmt man nochmal separat. Also Anzug und
oder es wird irgendwie anders Zeit aufgelistet.
Und,
ich finde, es ergibt durchaus Sinn, dass man das so trennt.
Ja. Ist wirklich so.
Ändert natürlich nichts dran, wenn man das Geld einfach nicht hat, klar, aber vielleicht kann man es dann ein bisschen anders betrachten und anders verteilen.
Kann man bei dir seine Ringe finanzieren? Ich weiß, ist jetzt eine
gute
Frage, aber wir reden gerade über, sag mal,
wenn du sagst, was verstehst du unter finanzieren?
Na, wenn du jetzt sagst, pass auf, 585er Ringe sind eigentlich so das Maß der Dinge, drunter sollte man es nicht, wenn man es nicht verändern kann. Und ich sag gerade, ich habe gerade aber nur irgendwie 500 Euro für die beiden Ringe zur Verfügung, und meine Ringe kosten aber jetzt 1000 bei dir, sag ich mal. Wenn ich dir sage, ich gebe dir jetzt 500 Euro und die anderen 500 Euro zahle ich jetzt über ein Jahr bei dir ab. Machst du sowas?
Also tatsächlich echt super selten überhaupt diese Frage, aber ich sage mal so, nichts ist unmöglich.
Mhm.
Wenn du jetzt wirklich zu einem, so wie zu uns, einem kleinen Goldschmied gehst, der ist sicherlich gesprächsbereiter als jetzt irgendwie eine große Juwelierskette. Auch da kann es helfen, wenn ich jetzt vielleicht dann tatsächlich ein Jahr vor der Hochzeit komme und sage, wir fangen jetzt schon an, suchen uns die Ringe aus, zahlen Betrag X an und, keine Ahnung, zahlen einfach ein paar Raten ab oder so.
Bis zur Hochzeit, zum Beispiel.
So könnte es auch gehen.
Ja, war jetzt nur so eine Frage.
Oder oder man hat drei Viertel schon abbezahlt und dann nächsten Monat kommen dann nochmal so. Muss man ins Gespräch gehen.
Gut. Ja. Okay. Ja, also seht ihr, ist nochmal der Vorteil mit kleinen Geschäften. Da kann man halt auch mal einfach nochmal ein bisschen offener reden und vielleicht ein bisschen individueller sich absprechen. Ich habe ja noch, Stella, hast du gerade eine Frage? Sonst habe ich jetzt eine persönliche Abschlussfrage.
Ja.
Okay, Elisabeth, was sind für dich ganz persönlich die schönsten Trauringe, die du je gemacht hast? Falls es das gibt.
Tja. Das ist jetzt voll die Frage, auf die ich mega unvorbereitet bin. Ich glaube, also gibt es so nicht. Oder wisst ihr, was auch ganz witzig? Ich bin ja auch selber noch nicht verheiratet und frage mich ja dann selber auch immer voll so, was ist denn jetzt der Traurige?
Schwieriges Thema.
Schwierig, total schwierig.
Ja. Das kennen wir auch.
Was sind jetzt die Trauringe, die mir gefallen würden? Und ich bin ehrlich gesagt noch zu keinem Ergebnis gekommen, weil also auch bei mir ist es so, zum einen ist man ja so tief in diesem Thema drin, ja, und zum anderen ändert sich ja auch manchmal, also man hat ja auch Oberflächen und verschiedene Formen, die, also das, also ich will jetzt nicht sagen, der Geschmack ändert sich, aber durchaus kommen ja immer wieder neue Aspekte auch dazu bei mir, die ich irgendwie verlockend finde und so. Also ja, nö, also der, sag nochmal deine Frage, also der perfekte Trauring, den ich gesehen, gemacht habe, oder?
Na, den schönsten, den du den bisher schönsten. Am schönsten fandest.
Kann ich so nicht auf den Punkt bringen, aber ich bin manchmal echt voll überrascht, also richtig krass überrascht von so einem, also der Kunde erklärt mir seine Vorstellung und manchmal bin ich da auch ein bisschen skeptisch, muss ich echt sagen, weil ich ja so ein, dann auch so der Fachidiot bin, ja, man ist so nah dran an diesem Thema und denkt so, oh naja, weiß ich nicht, und dann probieren wir es aus und bei mir dann dieser Aha-Effekt, das ist total cool, dann zu sehen, dass die Idee von dem Kunden, also da, dann gebe ich auch offen zu und sag so, weißt du was, ich bin total positiv überrascht und finde es mega krass.
Ja, cool.
So, ne? Also, ja, das sind schöne Momente so, wenn du selber da dich noch überraschen lässt und auch voll wichtig, da offen zu bleiben.
Okay, cool. Alles klar. Gut, Stella, hast du noch was, was du ansprechen möchtest?
Nö, überhaupt nicht. Ich finde, wir haben mega viel angesprochen, geklärt. Ja, wir haben ja auch super viele Fragen zwischendurch immer mal gestellt. Also tatsächlich habe ich jetzt total das Gefühl, dass ich bereit wäre, loszugehen und einen Trauring anfertigen zu lassen.
Na, dann mal los, Stella. Ich kenne guten Fotografen. Okay, dann würde ich sagen, rappen wir das Ding hier einfach mal ab. Ist auch knapp bei einer Stunde 15. Das ist natürlich schon anstrengend, dazu zu hören. Aber bei den vielen Informationen sollte es doch gut funktionieren. Also, vielen lieben Dank, Elisabeth, dass du heute dabei warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Und auch für deine tolle Vorbereitung. Also wirklich sehr, sehr fachfraulich hier, was du hier rübergebracht hast. Also unfassbar gut. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat auch vielen Leuten so ein bisschen auch Licht ins Dunkel gebracht, das mal so gesammelt zu bekommen, diese ganzen Informationen, weil man sich ja sonst doch wirklich sehr damit auseinandersetzen muss.
Ja, also vielen, vielen Dank an euch. Hat total viel Spaß gemacht. Und das Coole ist irgendwie, diese ganzen Infos und das alles, das ist so über die letzten Jahre entstanden mit den vielen, vielen Paaren, die ich so begleitet habe. Ja. Merke ich gerade, dass es, das wächst ja auch bei mir, ne? Also diese ganzen kleinen Details und diese ganzen super Tipps sozusagen. Also es ist, ja.
So ein Learning über die Jahre. Ja. Ist auch geil, wenn man es dann mal weitergeben kann.
Ja,
einfach,
total
schön.
Super. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Wir haben uns gefreut, dass du da warst. Gut, sonst würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt an uns, dann schreibt uns entweder per Mail. Die E-Mail-Adresse ist euch ja bekannt. Die ist hey@bestdayever-hochzeitspodcast.de oder über Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast.de als DM. Und wenn ihr Elisabeth und die Schmuckgefährten direkt kontaktieren wollt, wie geht das am besten?
Ja, dann schaut am besten auf die Internetseite www.schmuckgefährten.de. Da sind alle Kontaktmöglichkeiten angegeben. Anrufen, E-Mail, Instagram, Facebook, was ihr mögt, kommt vorbei.
Und wo ist dein Laden? Das müssen wir auch nochmal sagen.
Ja, das Geschäft ist in Potsdam-Babelsberg, direkt am S-Bahnhof. Genau, ganz gut gelegen.
Kommt man also super gut hin.
Ja.
Prima. Gut, Stella, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche, ne?
So machen wir das.
Judy, bis bald. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.